Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Melanie Kasshofer.
Ist die Welt wirklich so, wie wir sie wahrnehmen? Oder konstruieren wir uns unsere eigene Realität im Kopf? Diese Fragen klingen nach Philosophie, aber heute habe ich einen Gast, der sie mit Physik beantwortet. Florian Aigner ist promovierter Quantenphysiker, Bestsellerautor und einer der bekanntesten Wissenschaftskommunikatoren im deutschsprachigen Raum. Statt in der akademischen Forschung zu bleiben, hat er sich dazu entschlossen, Wissenschaft auf Bühnen zu bringen. In Kolumnen, in Radiosendungen und in Bücher, die zu Bestseller wurden. In seinem neuen Buch »Die Wirklichkeit ist auch nicht wahr« nimmt er uns mit auf eine faszinierende Reise durch die Physik der Sinne. Wie erklärt man komplexe physikalische Phänomene so, dass sie jeder versteht? Was sagen uns unsere Sinne wirklich über die Wirklichkeit? Und wo führen sie uns in die Irre? Und warum braucht es gerade heute den Mut, wissenschaftlich zu denken? Lieber Florian, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Florian, du hast schon ein paar sehr erfolgreiche Bücher geschrieben. Dein neuestes Buch heißt »Die Wirklichkeit ist auch nicht wahr«. Wann hast du denn gemerkt, genau über dieses Thema möchte ich ein Buch schreiben?
Ja, dieses Thema trage ich eigentlich schon seit einigen Jahren mit mir im Kopf herum. Es geht natürlich, wenn man Physik erklärt oder Wissenschaft erklärt, immer um die Frage, was ist die Wirklichkeit und wie kriegen wir es in unseren Kopf hinein sozusagen? Also wie hängt das, was wir uns vorstellen über die Welt, wie hängt das Bild der Welt, das wir im Kopf haben, zusammen mit der wirklichen, richtigen Welt da draußen? Und da drängt sich es natürlich auf, mal so aus physikalischer Sicht zu überlegen, was passiert eigentlich, wenn wir wahrnehmen? Was passiert, wenn wir sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken? Oder was passiert, wenn wir mit anderen Methoden etwas über unsere Welt lernen wollen, zum Beispiel mit Geräten, die wir bauen, ja, die uns Sinneseindrücke ermöglichen, die wir so biologisch eigentlich gar nicht hätten. Und da gibt es viel zu erzählen, da gibt es interessante Experimente, da gibt es jede Menge verrückter Geschichten und die habe ich halt ein bisschen gesammelt und jetzt in ein Buch gepackt.
Sehr gut, wir wärmen uns jetzt ein bisschen auf mit unserem Gedankensprung.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Wissenschaftliche Erkenntnis, die mein Leben am meisten verändert hat,
war, dass es Teile der Wissenschaft gibt oder Teile der Welt gibt, die mit unserem Alltag überhaupt nichts zu tun haben, die für uns eigentlich nicht erlebbar sind, die aber trotzdem wahr sind. Das bezieht sich zum Beispiel auf die Physik der winzig kleinen Dinge, wenn es um Quantenphysik geht, aber auch um die Physik der riesengroßen Dinge, wenn wir auf das Universum schauen. Das sind Dinge, die wir als Menschen jetzt eigentlich so nach dem, was uns angeboren ist, nicht erforschen können. Wenn wir zusammenarbeiten und wissenschaftlich arbeiten, können wir aber trotzdem eine ganze Menge drüber lernen.
Ein weit verbreiteter Irrtum, der mich besonders wütend macht,
ist, dass die Leute immer glauben, man kann aus dem, was man schon weiß, zwangsläufig schließen auf das, was man noch nicht weiß. Dieses Extrapolieren, dieses es war immer so, also muss es immer so bleiben. Das ist ein sehr verbreiteter Fehler, der schon viel Blödsinn mit sich über die Menschheit gebracht hat.
Eine Frage aus der Physik, die ich selbst nicht beantworten kann.
Was passiert ganz tief drin in einem schwarzen Loch?
Das bereitet mir gerade Sorgen.
Die Frage, wie wir es hinkriegen, aus diesem verdammten Klimawandel, den wir uns eingebrockt haben, irgendwie doch noch das Beste rauszuholen.
Wenn ich nicht Wissenschaftskommunikator wäre.
Wenn ich nicht Wissenschaftskommunikator wäre, was würde ich dann tun? Es ist eigentlich verrückt, dass ich mir diese Frage so selten stelle, weil ich so gern Wissenschaftskommunikator bin. Naja, vielleicht hätte ich mich auch ganz wohl gefühlt, wenn ich Wissenschaftler geblieben wäre und jetzt irgendwo in einem Kämmerchen meine Gleichungen lösen würde. Das wäre auch eine angenehme Situation. Tauschen möchte ich damit jetzt trotzdem nicht mehr.
Dann ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Komplexität oder Einfachheit?
Am liebsten das Komplexe einfach erklären.
Labor oder Bühne?
Bühne.
Fakten oder Geschichten?
Am liebsten Geschichten, die auch faktisch wahr sind.
Und Skeptiker oder Staunender?
Ja, das sind keine Gegensätze, das gehört fest zusammen.
Diese Folge widmet dir Unverschwendet. Hast du dich schon einmal gefragt, wie viel Herzblut in einer einzigen Marille steckt? In der Zeit, die sie zum Reifen braucht, im Wasser, das sie nährt und in der Arbeit der Menschen, die sie pflegen? Für Unverschwendet ist die Antwort klar. Viel zu viel, um sie einfach wegzuwerfen. Als Unverschwendet vor 10 Jahren gegründet wurde, geschah das aus einer tiefen Überzeugung heraus. Für das Team ist eine krumme Karotte kein Fehler im System, sondern ein Geschenk der Natur. Mit Haltung und viel Hingabe werden aus Überschüssen aus der Landwirtschaft und aus Produktionen Feinkostprodukte gemacht. Unverschwendet verwandelt das, was zu viel oder zu klein ist, in feine Köstlichkeiten, die auch für Firmen das perfekte Weihnachtsgeschenk sind. Für Firmenkundinnen und Kunden, die ihre Geschenke jetzt schon bestellen, gibt es 1 von 3 Frühbuchervorteilen, und zwar bis Ende August. Entweder 10% Rabatt auf Feinkost- und Geschenkkombinationen oder ein kostenloses Branding für dein Design ab einem Bestellwert von 1.000 Euro oder einen kostenlosen Versand. Alle Aktionsbedingungen findet ihr in den Shownotes. Ich habe es in der Einleitung schon erwähnt und du jetzt auch im Gedankensprung. Du warst in der theoretischen Quantenphysik tätig, hast promoviert und dann bist du in die Wissenschaftskommunikation gewechselt. War das ein schwieriger Entschluss für dich? Gab es da Momente des Zweifelns oder war dir immer schon klar, das ist mein Weg?
Nein, das war ein Gedanke, den ich schon recht früh hatte. Also ich habe die Zeit sehr genossen, als ich an der Universität meine Dissertation erarbeitet habe und geforscht habe und mit tollen, unglaublich gescheiten Leuten da zusammenarbeiten durfte und Sachen herausfinden durfte. Das war super und ich habe das nie bereut und ich würde das sicher wieder so machen. Ich wusste aber auch relativ früh, dass das nichts ist, was ich mein Leben lang machen möchte. Also der Job eines Wissenschaftlers ist toll und das ist eine großartige Sache und wir brauchen Leute, die das machen. Aber das Problem daran ist, dass wenn man in der Forschung arbeitet, man halt sein Spezialgebiet hat und das ist oft recht eng und in diesem Spezialgebiet weiß man dann alles, was es zu wissen gibt. Ja, und man bohrt ganz tief rein und man kennt da wirklich alle Details dann am Ende. Das verringert aber die Möglichkeit, in die Breite zu gehen und in Nachbardisziplinen sich umzusehen. Und das ist jetzt einfach eine Charakterfrage, was einem lieber ist. Und ich bin eher der Typ, der sagt, naja, so im Detail muss ich es jetzt gar nicht unbedingt wissen. Mir reicht es, in die Tiefe zu gehen, aber nicht so ganz in die allertiefste Tiefe zu gehen. Und dafür habe ich lieber jede Woche ein bisschen andere Themen, über die ich nachdenke. Und da ist das, was ich jetzt mache, natürlich optimal. Ich lese jetzt wissenschaftliche Publikationen aus ganz unterschiedlichen Feldern und jeden Tag, jede Woche kommen mir wieder ganz unverhofft Dinge in die Quere, auf die ich wahrscheinlich nie gekommen wäre, wenn ich so klassisch in der Wissenschaft geblieben wäre.
Du sagst selbst, dass du das Gefühl hast, etwas wirklich verstanden zu haben, wenn du es einfach erklären kannst, wenn ich das richtig über dich nachgelesen habe. Ist das ein Trick, den jeder lernen kann, also Komplexes einfach zu erklären, oder ist es einfach eine besondere Art, auch irgendwie zu denken, zu kommunizieren?
Ich glaube schon, dass das jeder irgendwie in sich hat und ich denke, man kennt das auch. Man kennt das vielleicht auch aus der Schulzeit, wenn man die Mathematikhausübung geschafft hat und dann kommt man drauf, na, der Sitznachbar hat nicht kapiert, wie man das rechnet, und dann sagt man, okay, Moment, ich glaube, ich weiß, wie das geht, ich erkläre es dir mal, und dann schaut man sich das Beispiel gemeinsam an, dann hat man danach dann die Erkenntnis, jetzt habe ich es eigentlich erst so richtig verstanden. Also jemandem etwas zu erklären, ist eine Sache, die einem selber unglaublich hilft, etwas zu verstehen. Man schafft dann Ordnung im eigenen Kopf, man denkt sich dann mal so richtig durch bis zum Letzten. Man lernt selber wahnsinnig viel dabei. Und das hat mir immer schon Spaß gemacht. Das habe ich immer schon genossen. Das ist irgendwie meine Art, die Welt zu verstehen. Das ist meine Art, etwas zu lernen über die Welt. Also wenn ich es nachlese selber, dann sickert es irgendwie in mein Hirn noch nicht so richtig rein. Erst wenn ich es dann aufarbeite, erst wenn ich mir vornehme, ich erzähle jetzt selber drüber, ich schreibe einen Artikel drüber oder ich erkläre es anderen Leuten, erst dann habe ich das Gefühl, ja, jetzt klickt das in meinem eigenen Kopf.
Mhm. In die Wirklichkeit ist auch nicht wahr, zeigst du, dass uns unsere Sinne manchmal täuschen oder besser gesagt, dass wir uns die Welt auch im Kopf so ein bisschen selbst konstruieren. Was war denn die verblüffendste Erkenntnis für dich, auf die du beim Schreiben gestoßen bist?
Das, was für mich persönlich am verblüffendsten war eigentlich der Teil über Farbe. Weil Farbe nämlich eigentlich ein Begriff ist, von dem man glauben würde, dass er physikalisch ganz simpel ist. Also man lernt es schon in der Schule. Farbe hört man dann, das ist Lichtwellenlänge. Ja? Also Licht kann unterschiedliche Wellenlängen haben und das Licht mit ein bisschen größerer Wellenlänge, das schaut für uns rot aus und das Licht mit kleinerer Wellenlänge, das ist für uns blau oder violett und dann gibt es inzwischen noch grün und gelb und alle möglichen Schattierungen. Ja? Und im Regenbogen sieht man das so schön und das kann man physikalisch recht schön erklären. Und mit diesem physikalischen Bild bin ich natürlich auch herangegangen an dieses Kapitel im Buch und habe mir gedacht, naja gut, da gibt es jetzt irgendwie nicht so viel zu erzählen, weil das ist relativ simpel. Ja, da erkläre ich kurz, was Wellenlängen sind und wie die Physik ist und dann gehen wir zum nächsten Kapitel. Aber es ist viel komplizierter und die Physik reicht hier einfach nicht aus, weil die Farbbegriffe oder die Farbwahrnehmung, wie wir sie kennen aus unserem eigenen Leben, einfach nicht wirklich dem entspricht, was ich jetzt physikalisch gerade erklärt habe. Also die Farben, die wir wahrnehmen, das hat natürlich mit Lichtwellenlängen zu tun, klar. Aber es ist viel mehr als das, es ist viel komplizierter als das. Also zunächst mal haben wir in unserem Auge halt nur 3 verschiedene Farbrezeptoren. Das heißt, die unendlich vielen Farben, die es gibt in der Natur, die unendlich vielen Wellenlängen, die physikalisch existieren, die werden auf 3 verschiedene Rezeptoren in unserer Netzhaut abgebildet. Und unser armes Auge muss jetzt mit diesen jämmerlichen 3 Rezeptoren irgendwie schaffen, unendlich viele Farben an unser Gehirn zu melden. Ja? Allein das ist schon ein Problem. Aber es kommt noch viel schlimmer, es wird noch viel komplizierter. Es stellt sich nämlich heraus, dass unsere Wahrnehmung halt nicht nur von der Physik abhängt, sondern auch von Gewohnheiten, von Erziehung, von Kultur. Und wie man Farben einteilt und dementsprechend auch, wie man Farben bewertet und wahrnimmt. Ja, man könnte sagen, wie sich die Farben für uns anfühlen im Kopf. Das ist von Mensch zu Mensch tatsächlich sehr unterschiedlich und das ist von Kultur zu Kultur sehr unterschiedlich. Und es gibt Völker, die sozusagen die Trennlinien zwischen Farben ganz anders ziehen als wir. Es ist überhaupt nicht klar, dass Grün und Blau zum Beispiel 2 verschiedene Farben sind. Es gibt viele Völker, die dafür den gleichen Begriff verwenden. Und die sind dann auch nicht so gut darin, Grün- und Blautöne voneinander zu unterscheiden. Ja? Wenn man seit frühester Kindheit darauf trainiert ist, ja, da gibt es Grün und da gibt es Blau und das sind 2 verschiedene Farben mit unterschiedlichen Namen, dann ist es relativ leicht, beim ersten Hinschauen das zu unterscheiden oder sich zu erinnern, ob einem gestern eine grüne oder eine blaue Karte gezeigt worden ist. Das speichern wir dann besser ab. Also wie unser Hirn funktioniert, wie unser Hirn ein Bild der Außenwelt erzeugt, das hängt eben nicht nur von der Physik ab, sondern in stärkerem Ausmaß, als wir oft glauben, auch von Gewohnheit, von Erziehung, von kulturellen Einflüssen.
Mhm. Also du sagst ja auch nicht nur Farbe, sondern auch Klang, Temperatur, Geschmack, das ist irgendwie alles Physik und ja, wir interpretieren es dann. Wie viel Wirklichkeit ist dann eigentlich objektiv, wenn man so denkt?
Das ist jetzt die entscheidende und ganz, ganz schwierige Frage. Ja, also wir haben ja gar keinen direkten Zugang zur objektiven Wirklichkeit. Jetzt kann man die Frage stellen, ob es die objektive Wirklichkeit überhaupt gibt. Ja, es gibt auch Leute, die das dann radikal ablehnen und sagen, vielleicht gibt es nur die Welt in unserem Denken. Das finde ich jetzt nicht besonders hilfreich, weil wenn wir davon ausgehen, dass es gar keine gemeinsame Wirklichkeit gibt, dann können wir eigentlich nicht mehr weiter diskutieren. Dann sind wir fertig, weil dann gibt es vielleicht überhaupt nur mich und die anderen Menschen, bilde ich mir alle ein. Also das bringt niemanden was, da kann man keine Diskussion führen. Also einigen wir uns mal drauf, ja, da draußen, also außerhalb von unserem eigenen Kopf, gibt es eine Welt, ja, und die hat Eigenschaften. Und da gibt es Teilchen und Planeten und Energie und Geschwindigkeiten und Impulse und lauter so physikalische Eigenschaften. Aber diese, das können wir jetzt die objektive Welt nennen, die wirkt halt nur indirekt auf uns, ja, die wirkt über Sinnesorgane, über Sinneseindrücke auf uns und wir können sehr, sehr viel lernen über diese Welt. Aber bei diesem Lernen fügen wir der Welt auch Dinge hinzu. Ja? Also man könnte sagen, Farben, der Begriff Farbe oder der Begriff Rot oder der Begriff Dunkeltürkis, das sind eigentlich Begriffe, die es in der Natur nicht wirklich gibt, die erfinden wir erst. Also die Natur hat Licht und die Natur hat Lichtwellenlängen. Das gibt es sozusagen in der objektiven Welt. Aber wenn wir jetzt reden über Farben, über Farbharmonie, über Klänge, sogar über Temperatur, du hast es ja schon angesprochen, dann sind das eigentlich keine objektiven Begriffe, das sind eigentlich keine Eigenschaften der objektiven Welt da draußen, sondern das sind eigentlich Eigenschaften, die wir miteinander, zwischeneinander erfinden und definieren. Natürlich hängen die ab von der Physik, aber sie sind immer mehr als Physik.
Weil du Temperatur sagst, ich glaube, da gibt es ein Beispiel im Buch, dass eine Metallplatte sich im Sommer heißer anfühlt als Holz, auch wenn sie dieselbe Temperatur haben.
Das ist eigentlich seltsam, ne? Weil wir haben das Gefühl, wenn ich etwas anfasse, dann spüre ich, ob es warm oder kalt ist. Und ich habe das Gefühl, ja, meine Hand ist in dieser Hinsicht so etwas wie ein Thermometer. Ja? Also ich kann relativ objektiv, würde ich jetzt meinen, sagen, ist das kalt oder warm. Aber wenn wir dann solche Beispiele anschauen, dann stellen wir fest, das stimmt gar nicht. Also ein heißes Stück Metall verbrennt uns viel eher als ein heißes Stück Holz. Warum? Weil Metall der bessere Wärmeleiter ist, weil Metall mehr Energie in unsere Hand leiten kann. Auch wenn das Metallstück und das Holzstück die gleiche Temperatur haben, fühlt sich das Metallstück heißer an, weil es besser darin ist, Energie nachzuliefern in unsere Hand. Und dann fühlt sich es heißer an und wir verbrennen uns die Finger auch schneller daran. Ja? Das heißt, was wir hier wahrnehmen und Temperaturgefühl nennen, ist eigentlich gar nicht dasselbe wie das, was man in der Physik als Temperatur bezeichnet, sondern das ist was Komplizierteres. Das ist eigentlich das, was man in der Physik Temperaturfluss nennen würde, eher. Ja, weil es gibt dann auch noch andere Effekte. Es gibt physikalisch dann auch noch Wärmestrahlung, die wir wahrnehmen. Also unser Gefühl der Temperatur, das setzt sich eigentlich zusammen aus verschiedenen, relativ komplizierten physikalischen Prozessen und Phänomenen und ist nicht dasselbe wie das, was Physikerinnen und Physiker meinen, wenn sie von Temperatur sprechen.
Spannend. Du hast jetzt verschiedene Kulturen schon angesprochen, aber du schreibst auch über unterschiedliche Spezies, also dass zum Beispiel Fledermäuse Ultraschall hören, Bienen UV-Licht sehen. Was können wir denn von anderen Lebewesen über die Grenzen unserer eigenen Wahrnehmung lernen?
Oh, das ist eine tolle Frage. Extrem viel. Und das ist überhaupt schon mal eine zentrale Erkenntnis, dass wir mit unseren Sinnesorganen ja nur einen winzigen Ausschnitt der Wirklichkeit wahrnehmen können. Also beim Sehen ist es besonders extrem. Wir sehen eben Licht bestimmter Wellenlängen, so ein paar hundert Nanometer Wellenlänge, das ist das, was wir sehen können. Es gibt aber noch unermesslich viele andere Wellenlängen, die wir nicht sehen können. Es gibt Infrarotlicht, das ist zu lang für unsere Augen. Es gibt ultraviolettes Licht, das ist zu kurzwellig für unsere Augen. Und dann geht's weiter. Also Lichtwellenlängen oder elektromagnetische Wellen können kilometerlang sein oder so winzig sein wie ein Atomkern. Es gibt alles und nur einen winzig kleinen Ausschnitt daraus können wir mit unseren Augen wahrnehmen. Und dasselbe trifft auch auf andere Sinnesorgane zu. Beim Hören ist es auch so. Ne? Es gibt Fledermäuse, die können viel, viel höhere Töne hören, als wir sie hören können. Es gibt Elefanten, die können viel tiefere Töne hören, als wir sie hören können. Es gibt chemische Substanzen, die für uns geruchlos sind. Andere Spezies können sie aber riechen. Es gibt Teilchen, die wir überhaupt nicht wahrnehmen, die durch uns durchfliegen, ohne dass sie mit unserem Körper irgendwas machen, sind aber trotzdem Teil der wirklichen Welt, auch wenn wir keine Möglichkeit haben, sie biologisch wahrzunehmen. Das heißt, unsere Sinnesorgane sind nicht dazu da, um uns die Welt zu zeigen, wie sie ist. Das ist nicht ihre Aufgabe, sondern unsere Sinnesorgane sind dazu da, um uns unser Überleben zu ermöglichen. Und das ist bei allen anderen Spezies auch so. Ne? Deswegen haben unterschiedliche Spezies eben auch unterschiedliche Sinnesorgane. Für die Biene ist es wichtig, ultraviolettes Licht zu sehen, weil bestimmte Blumen ultraviolette Muster haben und dann kann man die Blumen besser erkennen. Für uns ist das relativ egal. Deswegen hat die Evolution eben dafür gesorgt, dass Bienen diese Lichtwellen sehen können, weil es für die Biene eben nützlich ist. Bei uns war es nicht notwendig und deswegen können wir das nicht. Also jede Spezies wurde von der Evolution angepasst in ihren Wahrnehmungsmöglichkeiten auf möglichst gutes Überleben und nicht darauf, die Welt, wie sie ist, möglichst objektiv und möglichst präzise wahrzunehmen. Das ist nicht die Aufgabe unserer Sinne.
Du sagst gleichzeitig, der Mensch ist die einzige Spezies, die gelernt hat, die Sinne gezielt zu erweitern, also durch Technik, durch Wissenschaft, durch die Neugier. Wie hat das denn unser Bewusstsein und vielleicht sogar unsere Evolution grundlegend verändert?
Ich glaube, das ist eigentlich die entscheidende Eigenschaft von uns Menschen. Es gibt ja viele Spezies, die Werkzeuge verwenden, das wissen wir heute. Man hat da Experimente gemacht mit Vögeln, mit Schimpansen und Bonobos, sogar eine Kuh gibt es, wissen wir heute, die Werkzeuge verwendet und sich mit bestimmten Werkzeugen selber kratzen kann an unterschiedlichen Körperteilen. Also es gibt viele Tiere, die ziemlich schlau sind und ihre Möglichkeiten erweitern, indem sie Werkzeuge verwenden. Es gibt aber, so viel wir wissen, außer uns Menschen keine Spezies, die ihre Sinnesmöglichkeiten erweitert durch Werkzeuge. Also wir Menschen, wir sind jene Spezies, die sich eben nicht zufrieden geben muss mit den Wahrnehmungsmöglichkeiten, die uns die Natur bietet, sondern wir können sie gezielt erweitern. Das beginnt bei relativ einfachen Sachen wie einer Brille zum Beispiel, geht aber weiter bis zu Mikroskopen und Weltraumteleskopen. Ja, also wir haben unseren Sehsinn unglaublich erweitert durch solche Dinge und können Dinge sehen, die kein Mensch jemals einfach mit seinen Augen sehen hätte können. Wir können Geräusche messen, die nicht mal eine Fledermaus hören kann. Wir können Geräte bauen, mit denen man winzige Spuren von chemischen Substanzen erschnüffeln kann. Also Messgeräte, die viel, viel sensibler sind als die Nase eines gut trainierten Hundes zum Beispiel. Und wir können sogar Geräte bauen, die uns einen Blick auf die Wirklichkeit bieten, den es in der Natur gar nicht gibt. Also am Südpol zum Beispiel gibt es ein riesengroßes Neutrino-Observatorium. Neutrinos sind, ich habe es vorhin schon erwähnt, Teilchen, die durch uns durchrasen die ganze Zeit, ohne dass wir es bemerken. Das sind Teilchen, die unglaublich schwer zu registrieren sind, weil sie einfach nichts tun mit Materie. Die sind wurscht, die fliegen durch uns durch, fliegen auch durch ein Messgerät durch, meistens, und haben einfach keinen Effekt. Es gibt auf der ganzen Erde kein Lebewesen, das diese Neutrinos spüren kann oder wahrnehmen kann. Wozu denn auch? Ja, wenn sie einfach keinen Effekt haben, warum hätte die Evolution ein Sinnesorgan hervorbringen sollen, das Neutrinos detektieren kann? Aber wir Menschen haben es tatsächlich geschafft, am Südpol ein Neutrino-Observatorium zu bauen, wo im Eis des Südpols Messgeräte eingebaut worden sind. Und manchmal, wenn ein Neutrino dort durchfliegt, dann stößt es mit einem Atom zusammen und erzeugt einen Lichtblitz und dann kann man das messen. Und auf diese Weise kann man Neutrinos zählen, die da am Südpol durchfliegen. Das heißt, wir haben hier mit technischen, wissenschaftlichen Mitteln quasi ein künstliches Sinnesorgan geschaffen für Neutrinos. Wir haben jetzt einen Teil der Wirklichkeit zugänglich gemacht, der vorher einfach nicht erfahrbar war. Und das ist schon eine besondere Leistung der Menschheit. Und dass wir Menschen das können, ich glaube, darauf können wir alle gemeinsam auch ein bisschen stolz sein.
Das Spannende finde ich in deinen Büchern, du bleibst nicht nur bei der Physik, sondern du verknüpfst das mit anderen Disziplinen, so wie du selber auch vorher schon gesagt hast, dass dir das viel Spaß macht, also mit Biologie, mit Technik, mit Kultur. Warum ist es so ein bewusster Ansatz, so interdisziplinär zu arbeiten?
Weil genau aus dem Verknüpfen von Ideen immer das Allerspannendste entsteht. Das passt jetzt zu dem, was ich vorhin erzählt habe. Dass es mir immer wichtig ist, in die Breite zu gehen, verschiedene Dinge anzuschauen, zu vergleichen und nicht nur in einem Fachgebiet möglichst in die Tiefe zu gehen. Das ist einfach was mir Spaß macht. Und man bemerkt halt auch, wenn man die Welt nur durch eine Brille anschaut, ja, wenn man die ganze Welt nur durch die Brille der Physik anschaut oder nur durch die Brille der Biologie oder was auch immer, ist das zwar auch interessant, aber man verliert halt immer etwas dabei. Und richtig spannend werden die Dinge erst, wenn man sieht, wie die Sachen zusammenhängen, wie eins zum anderen führt. Und man kann die Wissenschaft eben nicht streng aufteilen in so Einzelblöcke, die nichts miteinander zu tun haben. So funktioniert Wissenschaft nicht, sondern Wissenschaft ist einfach so ein dicht verwobenes Netz, wo alle Disziplinen irgendwie fest miteinander verknüpft sind.
Wenn es jetzt um die Frage geht, wie entsteht Wirklichkeit in unserem Kopf, klingt das ja auch sehr philosophisch. Wo endet für dich die Physik? Wo beginnt die Philosophie oder lässt sich das vielleicht gar nicht trennen?
Naja, in der griechischen Antike zum Beispiel hat man die Physik als Teilgebiet der Philosophie betrachtet. Da hat man gesagt, ja, wir setzen das zusammen, denken darüber nach, wie die Welt funktioniert, das ist Philosophie, und manche von uns spezialisieren sich halt da jetzt besonders auf so messbare Dinge über die Natur, und das ist halt Physik. Also, dass man das trennt und dass man sagt, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge, kam erst viel später. Natürlich ist heute die Philosophie eine Disziplin, die ganz anders betrieben wird als die Physik. Ich selber bin kein Philosoph, maße mir das auch gar nicht an und versuche jetzt auch gar nicht irgendwie so den Philosophinnen und Philosophen neue Ideen zu präsentieren. Aber was ich schon machen möchte, was ich gern machen würde, ist, Leuten, die sich für Philosophie interessieren, Leute, die über philosophische Fragen nachdenken, so ein bisschen physikalische Basis zu liefern. Also sozusagen ein Werkzeug auf naturwissenschaftlicher Ebene zu liefern, mit dem man dann sich vielleicht leichter tut, philosophische Gedanken besser auszuformulieren. Also ich möchte so ein bisschen die Basis der philosophischen Erkenntnistheorie liefern, sozusagen, wenn das geht.
Du bist ja auch im Fernsehen tätig, im Radio, du schreibst Bücher. Wie gehst du denn damit um? Zum Beispiel bist du bei Experte bei Fakt oder Fake im ORF. Wie gehst du damit um, dass manche Menschen Fakten trotzdem ablehnen, obwohl man sie gut erklärt?
Ach ja, das ist eine schwierige Frage. Und das ist immer ein großes Problem. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der viele Leute einfach eine Abneigung dagegen haben, wenn ihnen von oben jemand etwas vorschreibt. Und das verstehe ich. Daran ist nichts falsch. Das ist vollkommen in Ordnung und nachvollziehbar. Es gibt viele Leute, die haben das Gefühl, ja, ich habe irgendwie nichts mitzureden. Und da gibt es so eine Elite da oben, sei es aus der Politik oder aus der Wissenschaft oder die Multimilliardäre oder wer auch immer. Und die machen, was sie wollen. Und sagen mir dann, was richtig und was falsch ist, und das stört mich und dagegen möchte ich mich auflehnen. Und das ist ein Gefühl, das ich nachvollziehen kann. Und das ist auch kein schlechtes Gefühl. Das ist ein Gefühl, das durchaus notwendig ist. Es ist nur ein Gefühl, das, wenn es um wissenschaftliche Fakten geht, in die Irre geleitet ist und dort nicht hingehört. Denn wissenschaftliche Fakten sind eben genau nicht etwas, was irgendwie so von einer Elite verordnet wird. Ja, also manche Leute glauben, Wissenschaft, das ist, da setzen sich irgendwelche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen und dann machen sie sich aus, was jetzt gilt, und dann machen sie sich lustig über alle, die diese Meinung nicht anerkennen. Aber so ist Wissenschaft einfach überhaupt nicht. Da haben viele Leute einfach ein falsches Verständnis von Wissenschaft. Wissenschaft ist in gewissem Sinn das Gegenteil davon. Es gibt nichts, was undogmatischer ist als Wissenschaft. Und in der Wissenschaft wird man nicht dafür belohnt, dass man nachplappert, was irgendwelche Autoritäten sagen, sondern im Gegenteil. Zum Star in der Wissenschaft wird man, wenn man eben draufkommt, dass das, was alle Leute bisher geglaubt haben, nicht stimmt. Wenn man der Wissenschaft etwas hinzufügt, wenn man etwas widerlegt, was alle geglaubt haben, das ist das, was belohnt wird in der Wissenschaft. Und ich glaube, das verwechseln viele Leute. Und Wissenschaft ist eigentlich etwas Anti-Elitäres, wenn man so will, etwas Demokratisches im gewissen Sinn, weil es eben nicht darum geht, wer mächtiger ist, wer mehr Geld hat oder wer politisch am besten vernetzt ist, sondern ja, auch der kleine Student, die kleine Studentin, die gerade erst angefangen haben, wenn die eine tolle Idee haben und die stimmt einfach und man kann das wissenschaftlich argumentieren, dann wird auch der erfahrene Professor und die erfahrene Professorin zugeben, ja, okay, überraschend, aber das ist wahr. So funktioniert Wissenschaft im optimalen Fall zumindest. Natürlich ist es auch nicht immer so, aber von der Idee her. Also diesen Irrtum möchte ich bekämpfen, dass Leute glauben, Wissenschaft sei so etwas, was eben von oben verordnet wird, wo irgendwelche Wissenschaftsstars sagen, was richtig und was falsch ist. Das Gegenteil ist richtig.
Gibt es denn eigentlich einen Sinneseindruck, der dich persönlich am meisten fasziniert? Also einen, bei dem du denkst, wow, das ist total genial.
Ja, da fällt mir jetzt als allererster einer ein, den ich selber noch nie hatte. Und furchtbar gern haben würde. Es gibt nämlich die Farbe Olo. Die Farbe Olo ist eine Farbe, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Da wurde in einem Versuchslabor eine Technik entwickelt, Leuten eine Farbe zu zeigen, die physikalisch eigentlich gar nicht möglich ist. Man erreicht das, indem man mit Laserstrahlen ins Auge hineinleuchtet und nur ganz bestimmte Rezeptoren im Auge aktiviert und andere nicht. Und zwar auf eine Weise, wie es auf natürliche Art niemals passieren kann. Und auf diese Weise erleben dann Leute eine Farbe, die sie noch nie gesehen hatten und auch nie wieder sehen werden, weil sie eben nur auf diese künstliche Weise hervorrufbar ist. Und das finde ich wahnsinnig spannend, dass es möglich ist und tatsächlich gemacht wurde, Leuten durch Aktivierung einfach der Netzhaut, Leute eine Farbe erleben zu lassen, die sonst nicht möglich ist. Und das zeigt auch, ist auch ein Beispiel dafür, wie wir Menschen die Möglichkeiten unserer Wahrnehmung erweitern können.
Ich würde dich gern auf ein kurzes Szenario mitnehmen. Ich habe es dir vorhin schon angekündigt.
Okay.
Stell dir vor, du wachst morgen auf und alle wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten 100 Jahre sind aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht. Nur du erinnerst dich noch. Du hast ein Jahr Zeit, der Menschheit drei wissenschaftliche Konzepte zurückzugeben. Welche würdest du wählen?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Habe ich meine Bücher noch, die ich habe?
Ich denke schon, ja, weil du bist der Einzige, der es quasi weiß.
Weil sonst, wenn ich alles mir auswendig merken muss, ist es nämlich noch viel schwieriger. Also der letzten 100 Jahre. Das heißt, also Elektrizität und so, das war vorher, das haben wir alles. Naja, wenn wir die letzten 100 Jahre löschen, dann löschen wir eigentlich weite Teile der Quantenphysik. Weil die ist jetzt ziemlich genau 100 Jahre alt. Und nachdem die Quantentheorie ja meine persönliche wissenschaftliche Heimat ist und meine Lieblingstheorie sozusagen, würde ich mich dann wahrscheinlich darauf verlegen, zu sagen, Leute, ich weiß da schon ein paar Sachen über kleine Teilchen und ich erkläre euch jetzt, wie die funktionieren. Das Problem ist, nachdem ich Theoretiker bin, wäre ich jetzt nicht der beste Mann dafür, verloren gegangene Erfindungen nachzubauen. Ja, ich bin nicht besonders gut darin, in einer Werkstatt zu stehen und Sachen zusammenzuschweißen und Schaltkreise zu löten oder so. Und das würde man in diesem Fall wahrscheinlich dringender brauchen. Also wenn das Wissen der letzten 100 Jahre verloren gehen würde, dann würden wir wahrscheinlich Technikerinnen und Techniker, die wirklich anpacken können und etwas bauen können, was in dieser Zeit erfunden worden ist, dringender brauchen als Leute wie mich. Ich würde mich trotzdem bemühen nach Kräften.
Die Frage zum Schluss.
Abschluss habe ich noch die Frage an dich. Also du machst Menschen Mut, wissenschaftlich zu denken, kritisch zu hinterfragen, sich nicht von ihren Sinnen täuschen zu lassen. Was ist dein wichtigster Tipp für jemanden, der in einer Welt voller Fake News den Mut haben will, nach objektiven Fakten zu suchen?
Mit Leuten reden und anderen Leuten zuhören und nicht alles glauben, was man selber denkt. Wir haben oft dieses Bild im Kopf. Intelligent ist jemand, der selber halt ganz tolle Gedanken hat, der ein leistungsfähiges Gehirn hat, der sich viel merkt, der viel weiß. Und das mag man so definieren, aber es ist eigentlich gar nicht das Entscheidende. Denn Die Intelligenz, die wir Menschen haben, die beruht eigentlich nicht auf Einzelhirnen, sondern die beruht auf der Vernetzung von Hirnen. Also ein einzelner Mensch ist eigentlich immer ziemlich blöd, ganz egal, um welchen Menschen es geht. Wenn jemand geistig leistungsfähig ist, wenn jemand kluge Ideen hat, wenn jemand kreativ ist, dann passiert das immer nur dadurch, dass wir Teil von einem sozialen Gefüge sind, von einem sozialen Netz. Also wir helfen uns ständig gegenseitig dabei, gute Ideen zu haben. Wir korrigieren einander ständig, wenn wir dumme Ideen haben. Wir tauschen ständig Gedanken aus und dadurch werden wir schlauer. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man über komplizierte Dinge, über Dinge, die einen beschäftigen, über Dinge, bei denen man sich vielleicht selber nicht sicher ist, wie man jetzt denken soll, mit anderen Leuten redet, nicht mit vorgefertigter Meinung, nicht unter dem Gesichtspunkt, der andere ist eh blöd, aber auch nicht unter dem Gesichtspunkt, dem anderen glaube ich jetzt blind alles, sondern wir müssen austauschen, vergleichen, miteinander reden und das ist eigentlich wichtiger, als ob jetzt jemand schneller oder langsamer Gleichungen lösen kann als wer anderer.
Lieber Florian, vielen Dank. Das ist ein schönes Schlusswort. Danke für deine Zeit und ich wünsche dir bei allem, was du noch geplant hast in den nächsten Jahren, ganz viel Erfolg.
Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich über die Einladung und mein Buch halte ich auch nochmal her. Die Wirklichkeit ist auch nicht wahr. Gibt's jetzt seit kurzem im Buchhandel im Brandstätter Verlag erschienen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Florian.